Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Schon dreimal konnte die Schweiz jubeln an den Olympischen Winterspielen in Norditalien. Wir fragen uns, ist der Franjo von Alm jetzt der grosse Glückspilz neben Marco Odermatt, der plötzlich ein bisschen Pech hat? Hat Lindsay von Gschieden nicht starten an der Olympia-Abfahrt? Was zeichnet genau Mathilde Krümmer aus, die im Slopestyle ihren Titel, ihren Olympiasieg, kann verteidigen? Und wie ist es eigentlich zum Arbeiten für die JournalistInnen vor Ort? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Ich bin Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass wir einen grossartigen Olympia-Folk machen mit den Leuten, die direkt vor Ort sind. Und zwar sind es der Claudio Zanini in Cortina d'Ampezzo, der Martin Probst in Bormio und der Ralf Streule in Tesero. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ja, man hört, ihr seid schon mal gut gelaunt und das hoffe ich doch auch. Ralf, kannst du mir mal erzählen, wie läuft das so an Olympischen Spielen? Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie gefällt es dir?
Es gefällt mir sehr gut. Es ist aber jetzt nicht das, was man sich vielleicht so ganz grundsätzlich vorstellen unter olympischer Atmosphären. Es ist eigentlich ziemlich ruhig. Es ist ja da eben im Val di Fiemme, wo die Langlauf- und Skispringen-Wettbewerb sind. Und natürlich sieht man sehr viel Bauten und Athleten und so weiter. Aber es ist so ganz insgesamt sind die Dörfer ganz ruhig, ganz, gibt keine grossen Feste oder so bis jetzt. Vielleicht kommen die Fans dann noch mehr, wenn dann noch mehr so die wichtigeren Wettkämpfe anstehen. Aber bis jetzt ist es ziemlich geruhsam.
Eben, ihr seid ja völlig an unterschiedlichen Orten, weil eben die ganzen Disziplinen völlig verteilt sind. Claudio, wie ist denn in Cortina gerade?
In Cortina lebt der olympische Spirit wirklich, kann ich so bestätigen. Also, du musst dir so vorstellen, wir haben hier die Bobbahn, wir haben die Skipiste und auch das Girling Center relativ auf kleinem Raum. Cortina hat ja, glaube ich, etwa um die 5000 Einwohnende. Also, es ist ja eher ein kleiner Ort, es ist kompakt, es ist ein Gewusel. Du siehst viele verschiedene Leute aus verschiedensten Nationen. Und von dem her spüre ich die Olympiastimmung schon in Cortina. Selber bin ich ein bisschen weiter draussen. Nehme ich hier einen Shuttlebus, der natürlich immer pünktlich mich dann hier rausfährt.
Wie man sich das vorstellt in Italien, oder? Ist immer alles pünktlich? Wahrscheinlich auch das Bormio, oder, Mäde?
Ja, also das Bormio ist vor allem so, wenn du durch die Altstadt läufst, dann hörst du eigentlich nur Schweizer Hits, weil die Schweizer Delegation hat einen kleinen Ablecker vom Haus auf Switzerland, eine Bar, die heisst Bormio Bar. Und da werden ja dann vor allem die Schweizer Erfolge im Skifahren von den Männern gefeiert. Und da hat es ja schon zwei gegeben. Und darum, ja, es ist lustig, also man hört eine Alpenrose, wenn man da durchläuft und so weiter. Und vor jedem Geschäft stehen Holzski mit Olympiaring dran. Aber sonst merkt man wirklich nicht so viel von Olympia da. Auch die Athleten sagen alle, es ist mehr wie Weltcup, weil da sind nur die Skirennen von den Männern. Dann irgendwann noch Skiberg steigen am Schluss, neue olympische Disziplin. Aber sonst, mal abgesehen davon, dass man überall drin sieht, nicht viel anders, aber ein grosses Schweizer Fest da zu Bormio.
Auf das Schweizer Fest können wir sehr gerne nachher noch eingehen, aber ich will jetzt ganz kurz noch mal so ein bisschen beim ganzen olympischen Spirit bleiben. Claudio, eben du und der Mädi, ihr schreiben beide viel über Ski Alpin an euch, Nord in Cortina und in Bormio, aber es ist nicht am gleichen Ort. Warum hat man das eigentlich so krass alles auseinandergezogen, dass es eben so, ja, doch auch rechte Distanzen dazwischen sind, zwischen diesen verschiedenen Orten?
Hey, ich finde das die Stärke von diesen Spielen, oder? Du musst dort hingehen, wo die Disziplin auch sonst stattfindet. Und die Olympia delle Dauphane, also die Abfahrtsstrecke in Cortina, die ist legendär im Frauenweltcup. Die ist seit 1993, ist die feste Bestandteil vom Kalender. Und dort macht es absolut Sinn, dass du da hingehst, die Skirennen machen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Bormio oder die Stelvio. Ist halt auch ein Klassiker auf der Männerseite. Und darum finde ich auch das ja absolut sinnvoll.
Das ist ja eigentlich so ein bisschen, ja, wenn man so will, so ein bisschen der Vorbote von dem, wenn die Olympischen Spiele 2038 in die Schweiz hätten gekommen, wo sie dann auch noch durchs ganze Land verteilt sind. Aber jetzt gehen wir doch mal so ein bisschen auf den Erfolg, weil wir haben schon ein paar Erfolge dürfen feiern aus Schweizer Sicht. 3 Goldmedaillen hat es schon gegeben. Heute am Montag, wo wir hier aufzeichnet, hat es eine geile Teamkombination von den Männern mit dem Frondi von Anne und dem Tanguy Neve. Und dann auch noch gerade die zweite hinten dran mit dem Loic Meyer und dem Marc Odermatt. Also Franjo von Almen ist bis jetzt der Mann von den Olympischen Spielen, oder Mäde? Das kann man glaube ich nicht anders sagen.
Absolut. Heute hat er noch die Schweizer Fahne auf dem Stuhl vom Führenden vergessen und die ist dann auch eine Weile nach dem Rennen. Die Athleten haben sich schon parat gemacht für die Siegerehrung, ist die dort immer noch gehängt, einsam. Und ich habe also gedacht, ja, wahrscheinlich können sie die dort auch hängen lassen, weil offenbar Franjo von Almen und der Stuhl, das passt. Nach dem Abfahrtsieg am Samstag jetzt auch noch Teamkombinationsgold zusammen mit dem Tanguy Neve. Ja, also eben, wie eingangs gesagt, richtig Schweizer Festspiel da. Mit der Teamkombi hat man sie ja ein bisschen erwarten. Letztes Jahr WM gewesen, dort hat es gerade einen Dreifach-Sieg gegeben. Von Almen auch dabei, damals noch im Duo mit dem Loic Meyer. Und jetzt, da ist der Loic Meyer zusammen mit Marco Odermatt gefahren. Die Trainer haben die Teams fix nach der Weltcup-Startliste gebildet. Das ist so ein bisschen eine komische Langliste, wo man eigentlich kurz kann zusammenfassen. Es ist so ein bisschen meine Weltrangliste im Tennis, aber doch ein bisschen komplizierter. Aber wie auch immer, ist Odermatt in der Abfahrt 1 und der Loic Meyer im Slalom der beste Schweizer. Und darum hat es das Duo gegeben. Und jetzt kann man fast sagen, für den Von Almen ist das fast ein bisschen Glück gewesen, weil der Loic Meyer hat nicht einen allzu guten Slalom gefahren. Nur 15 beste Zeit, während Tanguy Neve, das ist jetzt der neue Partner gewesen vom Franjo Von Almen, Laufbestzeit gemacht hat in dem Slalom und durch das sind sie dann im Duo Olympiasieger geworden, weil noch in der Abfahrt ist der Odi das mal ein bisschen schneller gewesen als der Von Almen. Also irgendwie eine lustige Konstellation, was da gegeben hat, aber wieder zwei Schweizer Podestplätze. Leider dann zeitgleich noch die Österreicher, Vincent Kriechmeier, zusammen mit Manuel Feller auf Platz 2. Aber so nett sind wir jetzt mal und geben das auch noch, würde ich sagen.
Man kann fast sagen, der Marco Odermatt hat ein bisschen Pech gehabt irgendwie. Also der kann auch mit dem eigentlich auf dem Papier besten Slalomfahrer fahren. Und davon haben wir Mues mit dem Tanguy Neve, hat man vorher das Gefühl gehabt. Und jetzt liefert der Neve ab, oder? Claudio, wie hast du das mitbekommen? Oder was ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich meine, weißt, die Duos, die sind ja alle einfach sackstark, oder? Und der Martin hat es vorher angesprochen, Saalbach, letztes Jahr das beste Beispiel, oder? Das hat Odermatt schon nicht einmal dabei gesehen und sie haben dem 3 Medaillen geholt. Also für mich, ich habe heute Martin noch geschrieben, am Nachmittag, ja, wenn es keine Dreifach-Sieg gibt, wäre das eine Enttäuschung, aber so weit will ich schon nicht gehen. Aber dort sind wir, es bildet halt auch die Stärke ab von diesem Team, oder? Im Moment. Und 2 Medaillen, sag jetzt mal so, von dem hätte man fast ausgehen.
Aber ich finde es schon noch ein bisschen überraschend, oder? Also, wenn man einfach nur den Weltcup sonst verfolgt, dass die Speedfahrer gut sind, ist ja nicht so überraschend, aber gerade im Slalom ist man jetzt sonst ja nicht eine Übermacht, abgesehen eigentlich vom Loic Meyer.
Es ist halt die Kombination, die es ausmacht, oder? Du brauchst dann einen sehr guten Abfahrer und einen sehr guten Slalomfahrer. Und wenn du die Kombination anschaust, dann hat die Schweiz halt im Moment schon die stärksten Duos. Die Italiener haben sehr starke Abfahrer. Giovanni Franzoni, der ja die Kitzbühel gewonnen hat, da auch Olympia-Abfahrt Rang 2, ist wieder Bestzeit gefahren in der Abfahrt. Aber hat dann mit dem Alex Finazzer einen Partner gehabt, der sich im Slalom einfach enorm schwer tut und die sind dann deutlich zurückgeht. Und so ist es ein bisschen ähnlich bei vielen anderen Nationen, oder? Die Norweger haben enorm starke Slalomfahrer, gewinnen im Weltcup regelmässig, aber denen fehlt im Moment ein Abfahrer. Hätten sie, kann man sagen, mit dem Alexander Kilde gehabt. Aber bei ihm ist klar, sie sind in einer schweren Verletzungszwänge. Tut er sich schwer, hat ein Comeback gegeben im Winter, aber das jetzt wieder abgebrochen, weil er gemerkt hat, es funktioniert nicht. Und ich glaube, das langt dann halt, wenn du auch einen Tanguy Neve hast, wo im Spezialslalom, im Weltcup regelmässig in Top 10 fährt, super Resultat, aber in Kombination mit einem starken Abfahren, das gibt es im Moment nicht. Haben eben nicht einmal die Österreicher, bei denen schwächelt auch in den Abfahrer, wenn es gleich mal heute solide läuft. Manuel Feller Auch, aber es ist, ich glaube, das ist die ziemlich einfache Erklärung. Du brauchst nicht zwei Siegfahrer, sondern einfach zwei sehr gute Fahrer. Und das haben wir halt gerade mehrmals oder zumindest doppelt jetzt heute gehabt.
Und jetzt ist eben der Franne Vornal, man hat das geschafft, was noch kein Schweizer Mann geschafft hat. Habe ich das richtig gelesen, Mäden?
Das ist richtig. Ich bin mal auch kurz ein bisschen erstaunt. Aber so dachte ich mit unserer Skigeschichte. Jemand, der zwei, also ein Schweizer Skifahrer mit zwei olympischen Goldmedaillen in seiner Trophäensammlung, muss doch gehen, aber nein. Also kein Pirmin Zurbrücken, kein Bernhard Russi, auch kein Marc Odermatt oder Nannig. Kann Beat Feuz oder wenn wir auch wenn aufzählen, es hat noch niemand. Er hat jetzt zwei, hat jetzt sogar die Chance im Super-G dann die dritte zu gewinnen und dann wird es dann richtig historisch. Es haben nämlich sogar erst zwei Männer geschafft, ein Österreicher und ein Franzose, der Toni Seiler und der Jean-Claude Killy. Und ja, er rockt das so ein bisschen ziemlich und du hast vorhin noch den Marc Odermatt angesprochen. Bei ihm ist, man kann es bei ihm, glaube ich, tatsächlich so sagen, wirklich ein bisschen der Wurm in den letzten Wochen, oder? Kitzbühel zweite, jetzt in dieser Abfahrt, Spezialabfahrt vierte, jetzt zwar eine Medaille, aber wieder nur das zweite. Und ja, nach der Abfahrt war er sehr ratlos gewesen, er hat nicht recht gewusst, jetzt heute hat er gesagt, er hätte es wahrscheinlich einfach zu viel, weil er sagt, er dreimal Training gefahren, drei Videoanalysen und hat es in seinem Kopf sicher 100-mal visualisiert und hat dann einfach zu fest in der Linie geklebt. Und er muss jetzt irgendwie wieder die Freiheit finden im Kopf, um einfach sich zu vertrauen, so zu fahren, wie er es kann. Und ja, wenn ihm das gelingt, ich meine, jetzt kommt dann der Super-G und der Riesenslalom, also da hat er zwei sehr gute Chancen, um dann zumindest mit dem Franjo in Sachen zweites Gold schon gleich mal wieder gleich ziehen.
Aber irgendwie hat man schon das Gefühl, vor allem von allem ist der Mann für Grossanlässe, oder? Schon die WM hat er gerockt. Letztes Jahr.
Ja. Ja, absolut. Es ist umso erstaunlicher eigentlich, dass er ja, ich meine, es sind noch nicht mal ganz drei Jahre her, wo er seine erste Weltcup-Abfahrt gefahren ist. Und jetzt ist er Weltmeister in der Abfahrt, Olympiasieger in der Abfahrt. Hat eigentlich da die grossen Titel schon gewonnen. Ja, er bringt es irgendwie auf den Punkt. Wir können fast ein bisschen sagen, vielleicht hat er irgendwo ein bisschen Amerikaner-Gen im Moment. So, bei den ganz grossen Rennen da sind, das haben wir jetzt bei den Frauen wieder gesehen. Und Lindsay Vonn ja tragische Geschichte geschrieben hat, wo wir sicher auch noch drüber reden, aber Breezy Johnson wieder da gewesen, hat das Gleiche gemacht wie der Vonal, nach dem Weltmeistertitel letztes Jahr jetzt auch noch die Olympia-Abfahrt gewonnen.
Claudio, du kennst den Marc Odermatt schon sehr lang. Kannst du irgendwie erklären, wieso es jetzt, also der Wurm drin ist natürlich ein bisschen übertrieben bei meinem vierten und einem zweiten Platz, jetzt den ersten zwei Auftritten, ja. Aber irgendwie halt gleich, ja, ein bisschen hinter der Erwartung, auch wenn die natürlich auch extrem hoch sind.
Also, gell, ich will schon noch nicht die grosse Krise ausrufen. Hast du auch gerade ein bisschen gestutzt. Was halt schon interessant ist, oder? Das haben wir selten gesehen, dass der Marco Odermatt ja, so rotlos ist, oder? Und man hat auch, wenn man die Fahrt nochmal geschaut hat, ich rede jetzt von der Abfahrt, da hat man nicht ganz genau gesehen, wo er die Zeit verloren hat. Wahrscheinlich hat sich das einfach ein bisschen summiert und dort mal ein Zehntel und dort mal einen. Aber ich würde jetzt wirklich noch nicht, ich würde jetzt wirklich noch den Super-G und den Riesenslalom abwarten. Und dort ziehen wir Bilanz, weil ich das Gefühl, es ist trotzdem noch vieles möglich.
Natürlich haben wir es gesehen, vor vier Jahren ist es ja auch so gewesen, dass er erst im Riesenslalom den Gold geholt hat, oder? Eine richtige Erinnerung. Dort war ja wahrscheinlich eine ähnliche Situation gewesen, wo er auch ortlos war. Oder ist das ein bisschen anders gewesen? Oder?
Ja, er selber sagt, man kann es nicht ganz vergleichen. Damals in der Abfahrt ist er noch nicht gleich etabliert gewesen wie jetzt. Also er hat vor dieser Abfahrt gesagt, dass er für ihn jetzt so die erste richtige Chance in der Abfahrt, um eine Medaille zu gewinnen. Und ja, wirklich eine gute Chance gewesen. Er hat drei Abfahrten in diesem Winter gewonnen. Ja, also er hat sich etwas ausgerechnet. Er hat gesagt, ich bin fit, ich bin gesund und in Topform. Fit und gesund war er in Peking vor 4 Jahren, aber eben dort kann man es zumindest auf die Abfahrt noch nicht ganz gleich sagen. Super-G, klar, war dort auch schon Innenfavorit. Hat es nicht geklappt, dann Riesendruck im Riesenslalom, scheiss Wetter gewesen, mag mich noch erinnern, und dort hat es den Souverän runtergebracht. Und ja, absolut, also... Ich meine, wir reden einfach von Marco Odermatt und darum reden wir ja vom, Claudio hat gesagt, wir haben keine Krisen ausrufen, wir rufen ja keine Krisen aus. Aber ich meine, wenn einer der Beste ist und dann halt das Podest als Vierter knapp verpasst, dann, ja, da stellt man sich Fragen, die stellt man sich ja auch selber auch und darum dürfen wir das auch. Aber ja, von einer Krise sind wir natürlich weit entfernt. Also, ich gebe Claudio recht, es ist durchaus möglich, dass er jetzt da den Super-G gönnt und dann der Riesenslalom gerade noch anhängt und dann ist das alles wieder vergessen. Aber so die Momentaufnahme, die ist halt einfach da. Mit der Abfahrt hat es nicht geklappt. In Kitzbühel der grosse Traum wieder nicht geklappt. Giovanni Franzoni schneller gewesen. Jetzt die Teamkombi, ja. Ob jetzt das Silber oder Gold, das wird am Schluss seine Bilanz wahrscheinlich von diesem Spiel nicht retten oder nicht retten. Ich glaube, das sind jetzt die zwei Rennen, die noch kommen, schon die wichtigen.
Dann würde ich doch sagen, machen wir den Switch zu den Frauen. Mel, du hast es vorhin schon angesprochen, Breezy Johnson hat die Abfahrt gewonnen. Die grosse Geschichte, Claudio, ist aber etwas anderes gewesen, oder? Lindsay won. Wie kann man das irgendwie einordnen?
Ja, einordnen finde ich noch schwierig. Ich kann vielleicht mal schnell erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Also ich bin ja auch mit vielen Medienschaffenden in diesem Zielraum gestanden und dann ist der Moment gekommen, Start Nummer 13, Lindsay Vonn geht auf Piste. Und die Vorgeschichte ist ja über Monate aufgebaut worden, auf so richtig den Höhepunkt, oder? Und es ist in St. Moritz, mögen wir uns erinnern, ist noch nicht lange her, im Dezember, wir sind zum ersten Sieg gefahren seit ihrem Comeback. Also, man hat sie ihr auch zutraut, oder? Dass sie bei dem Cortina, wo sie immer erzählt hat, dass dort eine Medaille her soll, man hat sie ihr auch zutraut, dass sie da etwas gewinnen kann. Nachher ist der unschöne Twist in der Geschichte, oder? Eine Woche vor der Olympia-Abfahrt verletzt sie sich in Gromontana. Das vordere Kreuzband ist kaputt im linken Knie. Voraussetzungen sind komisch und dann sind aber die Abfahrtstraining, wo sie eigentlich noch einen stabilen Eindruck macht. Und dann ist der Moment gekommen und jetzt hat sich alles entladen. Und nachher ist halt wie, das ist dann so schlecht zum Einordnen, schwierig zum Einordnen und zum Verstehen, weil es passiert genau so the worst case, oder? Und es sind alle so ein bisschen geschockt in diesem Zielraum, weil sie stürzt nach wenigen Sekunden. Und also, sie stürzt fürchterlich. Weißt, es ist ja nicht irgendein Sturz, oder? In der Zentralschweiz würde ich sagen, es hat sie richtig verfudelt, oder? Und nachher wird sie abtransportiert und der ganze Spuck ist vorbei. Und ja, ich habe mir schon schwer da, dass es so, also auch nachher, wo ich einen Text drüber schreiben musste, oder? Es ist dann nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden für das.
Ralf oder Mäde, findet ihr die richtigen Worte?
Ja, das ist sicher schwierig, ja. Also, ich kann da nachvollziehen, dass es da nicht einfach war, und das auch so ein bisschen aufzufangen im Text. Ich kann nur sagen, das ist eigentlich der Moment im Pressezentrum da in Desiro, wo der Skiathlon parallel oder nachher gelaufen ist, was auch sehr still geworden ist und alle extrem gebannt, also aufgehört haben zu arbeiten und gebannt auf den Fernseher geschaut haben, ja. Die richtigen Worte, ja, schwierig. Es ist höchstens eben die Frage, die man sich so ein bisschen stellt. Natürlich im Nachhinein ist es gescheit gewesen, dass sie das macht mit dem gerissenen Kreuzband, wobei das ja nicht der Sturzauslöser gewesen ist. Aber, ja, da kann man natürlich jetzt am Stammtisch laut rufen, das ist sehr dumm, was sie da gemacht hat. Ich denke, wenn du wahrscheinlich Athlet bist, Athletin und Olympische Spiele kannst starten und du weißt, du bist mal wirklich die Beste gewesen, das ist irgendwie verständlich, dass du da an die Grenzen gehst. Also ich kann da irgendwo nachvollziehen.
Ich finde es nämlich immer faszinierend, wie viele Ferndiagnosen von überall hergestellt werden. Oder? Man hört dann irgendwelche Ärzte sagen, die wahrscheinlich ihre Knie noch nie begutachtet haben und alles Mögliche. Und das sagen. Und ein Stück weit war es ja schon bei ihrem Comeback gewesen. Hat man gesagt, hat sie auch namhafte Ski-Experten gegeben, die früher selber grosse Titel gewonnen haben, die gesagt haben, das sei lebensgefährlich, das sei hanebüchen, die spinnt und weiss ich was, und dann kommt sie zurück. Und ich meine, sie ist in dieser Saison diverse Mal auf dem Podest gestanden. Hat gezeigt, dass das möglich ist. Und sie hat ja, ist die Überzeugung gewesen, dass auch das jetzt wieder möglich ist. Und es gibt Beispiele in der Sportgeschichte, dass man durchaus auch ohne Kreuzbänder, mit gerissenen Kreuzbändern, kann Skifahren. Die Johanna Hählen, Schweizer Skifahrerin, fährt schon länger mit kaputten oder ohne Kreuzbänder, kann man sagen. Und das funktioniert. Natürlich, das ist noch frisch gewesen und alles, aber jetzt irgendwie Tage sagen, sie ist deswegen ein schlechtes Vorbild für andere, zum so Risiken eingehen oder so. Ich glaube, da gibt es noch viel Verrecktes, wo irgendwelche Leute machen. Und man kann das irgendwo in den sozialen Medien schauen, als jetzt ein Skirennen mit einem gerissenen Kreuzband fahren. Mutig war es definitiv, das durchaus, aber an ihrer Stelle, ja, ich glaube, ihr Drehbuch hat gar nicht mehr anders können vorgesehen. Und so einen ganz kleinen Moment habe ich gleich dann auch nochmal zurückgedacht, damals eben, wo sich der Alexander Kilde so schwer verletzt hat. Er ist Zwänge gestürzt im Ziel, weil er nicht mehr möglich, und er ist der Krankenstart. Dann hat man auch gesagt im Nachhinein, ja, Selbstverantwortung und so weiter. Ja, ich glaube, das, was der Ralf jetzt gerade gesagt hat, wenn du ein Athlet bist und du glaubst irgendwie noch gleich noch, du kannst dann ein richtiges Rennen, vielleicht gleich noch ein gutes Resultat machen. Ich glaube, dann müsste ich schon fast jemanden im Zimmer einsperren und sagen, du darfst das nicht. Und sonst ist es enorm schwierig, dass du das einfach nicht machst.
Fussen ist immer einfach beurteilt, oder? Also, ich habe nur schon als Amateursportler Wettkämpfe bestritten, wo du eigentlich nicht fit bist, aber du machst es dann gleich, oder? Weil du irgendwie das Gefühl hast, es ist eine Möglichkeit. Da ist natürlich ein riesiges Risiko, oder? Und nachher, im Nachhinein, ja, ist man immer schlauer. Weiss man eigentlich schon mehr, wie es ihr geht? Claudio, bist du up to date?
Ja, also sie ist jetzt schon das zweite Mal operiert worden. Ja, gestern oben ist die Stunde nach dem Rennen kommuniziert wurde, oder besser gesagt, in italienischen Medien hat man geschrieben, dass sie eine Unterschenkelfraktur hat, und jetzt sei sie heute schon das zweite Mal operiert worden. Genau, also das, ja, das ist der Stand aktuell.
Das ist wahrscheinlich das Karrierenende jetzt für sie, oder?
Ja, ziemlich sicher, ja. Alles andere würde mich erstaunen, aber, sie hat uns schon ein paar Mal überrascht.
Gut. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen, zu Ski Freestyle, weil dort müssen wir unbedingt auch noch etwas reden. Und eigentlich um eine Frau, die uns gar nicht überrascht hat, oder, Claudia? Also, Mathilde Cuimo holt Gold, verteidigt ihren Olympiasieg. Sie hat vor den Olympischen Spielen schon einen ganzen Medaillensatz gehabt und jetzt, ja, holt sie im Slopestyle Gold. Und eigentlich ist es gar nicht überraschend, weil sie Top-Favoritin war, aber man muss sie gleich noch so runterbringen, wie sie das gemacht hat.
Ja, das ist so. Also, es hat sich ja alles so auf das Duell hindeutet, Eileen Gu und Mathilde Cremo. Und ich habe dann gleich heute so nach dem ersten Run das Gefühl gehabt, wo sie ja dort ein bisschen streng benotet worden ist, vor allem, ich glaube, wegen der Rail-Sektion, also der erste Teil von dem Kurs. Dort habe ich das Gefühl gehabt, jetzt nimmt es mich irgendwie Wunder, oder, wie sie auf das reagiert. Weil das sind wirklich so ein bisschen schwierige Bedingungen gewesen, und ihre Kontrahentin, Chinesin, hat vorgelegt. Und nachher gibt es wirklich so einen zauberhaften zweiten Run von sich. Ja, wo ich dann schon gestaunt habe, oder, mit welcher Leichtigkeit sie auf das reagiert hat. Und sie hat ja dann auch nach dem Wettkampf gesagt, es hat sie zusätzlich motiviert, und ist mega eindrücklich gewesen, ja.
Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt, als ich zugeschaut habe, oder? Also der erste Run, wo sie sogar jubelt, und nachher sieht sie Bewertung, dass sie hinter der Eileen Gu ist. Oder Gu Eileen, je nachdem, wie man sie nennen will. Es geht, glaube ich, beides. Und nachher schlägt sie aber wieder zurück und ist dann tatsächlich vor ihrem dritten Run schon Olympiasiegerin und kann mit der Fahne noch das Ganze noch ein bisschen zelebrieren, oder? Wo sie dann noch so ein bisschen Showgump gemacht hat. Ja, schon sehr beeindruckend, jetzt auch, dass sie das jetzt hätte können bestätigen, irgendwie die Vorschlusssorbieren, die sie gehabt hat.
Absolut, absolut. Und sie hat ja, das haben wir ja auch nicht gewusst bis vor den Olympischen Spielen, dass eigentlich ihr Erfolgstrainer eben gerade zu der Eileen Gu gewechselt ist und sie verloren hat. Und auch wie sie mit dem umgegangen ist, oder? So wie ich sie einschätze als Persönlichkeit. Sie ist nicht ein Mensch, der dann Rache schwört und sagt, ah, jetzt muss das andere Team wirklich schlagen. Sie hat irgendwie so eine Leichtigkeit beibehalten. So so ein spielerisches Element, das halt mega wichtig ist in diesem Freestyle-Sport. Oder sie haben alle so viel Druck und sie müssen alles so locker wirken lassen, dass sie gute Noten abholen. Und so der Spagat oder so, der Seiltanz fast, den hat sie wahnsinnig gut gemeistert. Ja. Also darf man einfach sagen, sie ist eine der grössten in diesem Sport.
Ja, das ist sie definitiv, oder?
Für mich ist gerade ein bisschen sinnbildlich so fürs Los von allen in der Schweizer Delegation, wenn jetzt die Schweizer Männer im Ski Alpin so gut sind, nehmen die so viel Aufmerksamkeit auf sich und gerade Olympische Spiele sind ja doch für viele Sportarten die grosse Plattform, um mal quasi über die eigene Bubble auszukommen. Natürlich, innerhalb von der Freestyle-Szene ist sie ein Star, da kennt sie jeden, aber das sind so die Momente, wo alle anderen heranschauen. Und jetzt kann man gleich mal schauen, oder, auf die Online-Portale, auch auf euch, was hängt so oberst? Das ist der Doppelsieg in der Teamkombination. Und das ist ein bisschen bitter für mich, für viele andere. Ich meine, Ralf, du hast das miterlebt. Wir haben, glaube ich, auch im Langlauf ein historisch gutes Resultat gehabt, aber keine Medaille halt. Und selbst wenn es eine Medaille gibt, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen gleich im Schatten von dem Ski, der jetzt alles auf sich zieht.
Ja, das ist natürlich so, ja. Da im Val di Fiemme hat es wahnsinnig viele skandinavische Journalisten und du merkst, dass dort genau umgekehrt ist. Oder? Dort ist halt, ja, dort, wo eine Nation gut ist, dort sind auch die Interessen. In der Schweiz ist es bei Alpin, bei den Skandinavien ist es bei den Nordischen. Ich glaube, das ist einfach so ziemlich natürlich. Und wenn dann aber gleich halt, sagen wir da, wo die Colonia eine Goldmedaille an der anderen gewonnen hat, ist man dann plötzlich sehr interessiert gewesen. Darum, also wenn es eine Medaille gibt, dann sagt man, morgen könnte es ja eine geben, dann ist man schon interessiert auch in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Natürlich wird es immer noch von den Alpinen irgendwo überdeckt, wenn es gleichzeitig eine gibt, aber es ist, es ist gleich eine Plattform, den Olympia.
Ja, dann würde ich sehr gerne noch ein bisschen mit euch vorschauen. Wir haben es schon gehört. Morgen könnte es eine Medaille geben für Nadine Fähnrich, oder? Ralf, wie schaust du dem entgegen?
Ja, das ist möglich. Ja, sie hat jetzt in den klassischen Sprints in den letzten zwei sie auf dem Podest gelandet. Sie macht sehr einen starken Eindruck. Natürlich auch Olympische Spiele sind dann all die Schwedinnen und Norwegerinnen auch wieder nochmal mehr parat. Aber sie ist, man hat das Gefühl, mental sehr stabil geworden in den letzten Jahren. Ich glaube schon, dass sie da mitlaufen kann, um Medaillen. Ist natürlich immer ein bisschen Lotterie, es kann Stürze geben und so weiter, wie man weiss, im Sprint. Aber ja, sie ist, glaube ich, parat. Es war auch spannend, sie zu hören. Sie hat ja oft ein Problem gehabt mit der Nervosität vor so Rennen. Und sie sagt ganz ehrlich, sie hat das immer noch. Sie kann jetzt einfach besser damit wie umgehen, das annehmen. Sagen, man ist halt nervös vor so einem Rennen. Und hat, glaube ich, da Techniken gefunden, um so wie eine Mischung von Vorfreude und Nervosität einfach zuzulassen. Und ich habe das Gefühl, sie ist bereit. Ja.
Was sind für euch so ein bisschen die erhofften nächsten Medaillen, Maden und Claudio? Neben dem natürlich, also jetzt bei euch einen Wettkampf.
Also ich gehe morgen an die Teamkombination von der Frauen im Ski und werde uns dort eine Medaille sichern. Nein, dort ist wahrscheinlich eher schwierig. Oder? Duos sind Corinne Sutter, Camille Rast. Jasmin Fluri, Wendy Holdener, Janine Schmidt, Melanie Meyer, Delia Durr, Elian Christen. Wir haben im Moment leider ein bisschen schlecht, ist jetzt ein bisschen gemein ausgedrückt, aber ein Speed-Team, das sich im Aufbau befindet, oder? Der Zuter und Fluri kommen aus Verletzungen zurück und, ja, Janine Schmidt ist noch jung und wenig Erfahrung, kann man nicht zu viel erwarten, darf man nicht zu viel erwarten und bei der Delia Durrer gilt das Gleiche. Darum, im Ski kann ich wahrscheinlich erst so, wenn ich aufs Wochenende schaue, wenn dann der Riesenslalom von der Frauen stattfindet, der Anfang nächste Woche Slalom, ich glaube, dort haben wir sehr gute Medaillenchancen mit Gami Rast im Riesen und Rast und Holdener im Slalom.
Ja, bei mir geht es ja wahrscheinlich so weiter. Eben, als nächstes ist dann der Super-G-Männer. Da hoffen wir ja schon auch wieder auf die Schweizer. Da kommt der Riesenslalom und dann kann ich das Gleiche sagen und dann kommt noch der Slalom und da kann ich das Gleiche sagen. Und dann kommt Ski-Mountaineering. Und dann kann ich offenbar auch nochmal das Gleiche sagen. Da kenne ich mich zwar noch nicht so gut aus, aber da haben wir offenbar auch sehr, sehr starke Athletinnen und Athleten am Start.
Die Musik wird weiterspielen bei dir, oder im Dorf?
Ach, quasi, ja.
Sie haben jetzt gerade Wunder genommen, mit neuen Sportarten. Ich muss sagen, im Winter Olympia ist es ein bisschen anders, oder? Als im Sommer, wo man wirklich noch ein bisschen mehr exotische Sportarten haben aus Schweizer Sicht. Aber wie bereitet ihr euch auf die Sportarten vor, wo ihr jetzt vielleicht nicht so drinnen sind?
Also dort gehe ich jetzt mal ein Medientreffen und lasse mir das erklären von denen, die das selber machen. Und wir natürlich ein bisschen etwas darüber lesen und machen. Aber ja, bei einer Sportart, die natürlich so weg ist vom Radar von vielen und auch von mir, das gebe ich zu, wie jetzt das Skibergsteigen. Ja, da hoffe ich, dass sie mir das möglichst genau und gut können erklären können, weil sonst wird es schwierig für mich. Ja, aber sie haben Ski an und das ist schon mal eine gute Grundlage. Mit Ski kenne ich mich ein bisschen aus.
Ja, dann würde ich von euch gerne noch so ein bisschen zum Abschluss von dieser Folge noch ein bisschen etwas Lockeres mitnehmen. Gibt es irgendeine Szene, die euch irgendwie in Erinnerung wird? Bleibt jetzt schon aus den ersten paar Tagen, die ihr erlebt habt oder etwas, was ihr gesehen habt, was euch irgendwie schön gefunden habt? Also weder bei dir haben wir schon gehört, die Musik von der Schweizer Hitze, aber vielleicht gibt es ja noch etwas anderes neben dem im Bormio.
Also mein Lieblingsvolontär gibt es da zu Bormio und zwar direkt im Zielstadion. Hat es hinter den Medienplätzen durch, um in die anderen Zonen zu kommen. Es gibt also verschiedene Zonen für Printjournalisten, Radios, TVs und so weiter. Geht ein relativ schmales Wegli durch, wo eigentlich einfach zwei Leute gut können kreuzen. Und jetzt gerade heute in der Teamkombi hat es jetzt da nicht wahnsinnig viele Menschen gehabt, wo dabei sind. Aber da hat es ein Volunteer, dem seine Aufgabe ist eigentlich nur dafür zu sorgen, dass dort niemand stehen bleibt. Und das ist herrlich. Also wenn nur schon ansetzt, zum kurz stehen bleiben und wegschauen, kommt er schon und sagt, ja, schnell, 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 weiter, weiter, weiter. Und der läuft, also dem seinen Schrittzähler würde ich gerne sehen. Ich habe das Gefühl, der läuft da hunderte von Kilometern während diesem Spiel, weil der läuft auf und ab wie so ein Leu im Käfig früher, wo nur hin und her. Und darfst du wirklich keine Sekunde stehen bleiben. Ja, das ist so das Highlight, damals, wenn man dort steht, dem zuzuschauen.
Ich habe gestern auch einen schönen Moment gehabt mit einem Volunteer. Ich muss mir vorstellen, dort am Fuß quasi von der Skipiste, wo die Shuttlebusse anhalten und die Leute rauffahren zu der Abfahrt, ist so eine grosse Traube von Journalistinnen und Journalisten. Ein paar sind schon recht genervt, so ein Grüppli aus einem Nachbarland von uns. Ist richtig genervt gsi, weil man zu spät kam und so. Und dann, in dieser Situation kommt so ein Bus zu fahren. Und alle sind ein bisschen innerlich am Aufatmen. So, ja, das ist denn jetzt der Bus. Und dann kommt der Volunteer und sagt, müsst ihr alle zu den Skipisten rauf? Und dann sind alle, ja, wir müssen. Und dann sagt er, der Bus, und dann macht er eine Kunstpause. Der geht nicht dort rauf. Und es sind wirklich alle so zusammengebrochen. Und ich habe gedacht, wirklich noch cool von diesem jungen Italiener, dass der sich jetzt hier den Witz erlaubt. Oder während dem die Stimmung schon so ein bisschen am Kippen ist. Aber es hat mir irgendwie recht, ja, witzig gedacht.
Das klingt gut. Ralf, was hast du schon cool erlebt? Auch mit Volunteers? Oder gibt es sonst irgendetwas Spezielles?
Ja, also gibt es auch ein paar Geschichten. Unter anderem einen deutschen Volunteer kennengelernt, der ein Ferienhaus hat in Desero und sich entschieden hat, dass er jetzt hier mithilft. Der hat mir dann so ein bisschen erzählt, was da, ja, wie das so funktioniert in dem Tal und das alles. Ja, ist wirklich sehr, sehr gemütliche Geschichte da, sehr freundliche Leute. Aber eben, wie ich gesagt habe, es ist auch, wenn du jetzt in diesen Dörfern unterwegs bist, siehst du auch, wie es in den Restaurants, dass das viel los ist, dass viele Leute hat. Aber es ist eher gemütlich. Und so ein Beispiel, das ich jetzt wirklich so als Bild von den ersten Tagen rausnehme, ist, in Predazzo hat es so ein kleines Plätzchen, das so geschmückt ist mit Olympischen Ringen und ein paar Sachen, Ständen und so. Einen grossen Bildschirm und dann hat es wirklich einen Abend, als ich dort angegangen bin, hat es 10 Leute dort gehabt, die haben auf den Bildschirm geschaut, den Skischnelllauf gelaufen, haben es miteinander auf Italienisch kommentiert. Nebenzu hat es einen Glühweinstand gehabt und einen Pommesfritzstand und die haben wie gefunden, eigentlich ist das wie so ein schlecht besuchtes Dorffestchen, aber sehr gemütliches. Und das so mit Olympia in Verbindung zu bringen, ist noch schwierig, aber es ist schön.
Sehr cool. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Cool, haben wir da die Schaltung können machen und ich hoffe, dass ihr die Olympia noch geniessen könnt. Merci Ralf, merci Claudio und merci Mede.
Danke, danke euch.
Merci.
Bis mir noch danke.
Danke vielmals auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Drei-Wiener-Klöster gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Feedback geben in der Podcast-App von eurer Wahl, indem ihr einen Kommentar schreibt oder möglichst viel Sternchen geben. Und ihr könnt auch ein Mail machen an podcast@chmedia.ch. Die nächste Olympia-Folge, die gibt es den nächsten Montag, dann übernimmt mein Arbeitskollege Etienne Vuillemin. Aber wenn ihr jetzt schon etwas auf die Ohren wollt, dann könnt ihr auf chmedia.ch/podcast gehen. Dort findet ihr nämlich viele weitere spannende Podcasts von CH Media. Ich danke ganz herzlich und wünsche eine wunderbare Woche und ganz viel Spass beim Olympia-Schauen. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.